Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Arzt eingeladen, der ja, wahrscheinlich die meisten Schweizer indirekt kennen. Es ist nämlich der Dr. Andres Bircher. Ganz herzlich willkommen, lieber Andres. Danke, dass du da bist. Man kennt dich indirekt, aber man kennt dich auch direkt. Ich meine, du hast unglaublich vieles schon gemacht, von Klinikleitung, von Chirurgie, von Psychotherapien. Du hast eigentlich überall gewirkt, seit 43 Jahren als Arzt der Ganzheitsmedizin, das darf man sagen, oder?
Ja.
Aber du kommst auch klassisch aus der Schulmedizin heraus und hast dich weiter informiert und ergänzt, das Wissen immer wieder integriert. Und dabei bist du geprägt gewesen natürlich von deinem Großvater und von deinem Onkel, die alle auch Arzt waren. Und dein Großvater, Entwickler unter anderem noch von guten Nahrungsmitteln, wo einem wirklich noch gut getan haben, unter anderem das Birchermüsli, was so bekannt ist, daher der Wort Herr Bircher zum Birchermüsli. Der Großvater war sogar bei der spanischen Grippe dabei und hat sehr erfolgreich agiert. Und dieses Wissen ist alles zu dir gekommen. Und das ist eben für mich eine große Freude, mit einem weisen Arzt hier zusammen zu sitzen. Herzlichen Dank, dass du da bist. Ja, und heute haben wir einfach das Thema aufgegriffen, über die Ernährung zu sprechen. Man hört einfach viel zu wenig, was denn für unseren Körper eine gesunde Ernährung wäre. Und man hört das eigentlich nicht aus der medizinischen Seite, sondern mehr von Ernährungsberatern, von Leuten, die ein Wochenendseminar gemacht haben, aber nicht von der Medizin. Warum ist denn das so?
Ja, es liegt daran, dass, so wie ich es erlebt habe, dass eigentlich die Ernährungswissenschaft im Medizinstudium ein Stiefkind ist, viel zu wenig gepflegt ist und dass sie aber auch eben in sich selbst sich noch weiterentwickeln muss. Sie hinkt weit hinter den Forschungen her. Also in den 1840er Jahren hat von Liebig die Eiweiße entdeckt. Das war eine große Sache. Dann hat man gemerkt, dass es eben in den Zellen viel Eiweiß gibt. Und er hat dann postuliert, dass der Mensch viel Eiweiß essen muss, damit die Zellen gesund bleiben. Und das hat sich dann so ausgewirkt, dass dann eben die Menschen immer mehr Fleisch und Milchprodukte, Käse und Eier aßen. Dann wurde die Eiweißmenge, die der Mensch brauche, bestimmt, wissenschaftlich bestimmt. Und zwar indem man die Gesamtheit des Fleischkonsums der Stadt München durch die Einwohnerzahl geteilt hat und noch für die Geflügel 15% dazugefügt hat. Und da kam man auf 115 Gramm Eiweiß pro Tag, das der Mensch brauche. Und das hatte dann die Folge, dass eben schon sehr viele Krankheiten zunahmen, vor allem bei den reicheren Leuten, die sich überhaupt das Fleisch leisten konnten. Von Liebig her stammt immer noch die Idee, die viele Sportler haben, indem sie halt der Meinung sind, dass eben man Eiweiß messen müsse, damit das Muskelzellen bildet. Und das ist eben nicht so. Wenn Sie schauen, was ein Gorilla ist im Basler Zoo, dann sehen Sie, dass er gemütlich an einem Kraut, einer Karotte nagt und vor allem frische Vegetabilien bekommt und ist durch einen riesen Muskelprotz. Dasselbe ist auch bei einem Stier der Fall.
Also das stimmt definitiv nicht, dass wir so und so viel Gramm Proteine jeden Tag schlucken sollten, müssten, damit der Muskelaufbau stattfindet und dass wir gesund sind.
Ja, diese hohen Eiweißmengen kann der Körper nicht verwerten. Er muss diese überschüssigen Eiweiße abbauen zu Aminosäuren. Dann muss er sie umbauen, da gibt es zuerst einmal Ketonsäuren, die schon toxisch sind zum Teil. Und dann muss er sie aufbauen zu Glucose, damit er überhaupt das verbrennen kann. Das ist ein völlig unökonomischer Weg, biologisch gesehen. Eiweiß als Nahrungsmittel für den Betrieb ist ungeeignet.
Also wird total überschätzt. Ja? Und da haben wir doch eigentlich einen Wahnsinnsfokus darauf.
Ja, es wurden sehr wenige Studien gemacht über das Minimum an Eiweiß, das man braucht. Aber es dürfte ungefähr um die 50 bis 60 Gramm eben pro Kilo und Tag sein, aber nicht 115. Mhm. Nun, das war die Geschichte mit dem Eiweiß. Man hat dann später das ziemlich hinunterkorrigiert. Nun, heute haben wir eine merkwürdige Geschichte, dass eigentlich aus den neuen Forschungen die Ernährungswissenschaftler empfehlen, eine plant-based food, eine pflanzenbasierte Nahrung. Das kommt von sehr vielen Studien her, die eben zeigen, dass eben tierische Nahrung sehr ungünstig ist für den Organismus.
Das heißt, pflanzlich vollwertig wäre wahrscheinlich das gesündeste Ernährungsweise für unseren Körper.
Ja. Ja, genau. Mhm. Also das Vollwertige ist noch etwas Zusätzliches. Es hat schon, Bill Benner hat in seiner ersten Ernährungslehre, die er 1905 publiziert hat in Berlin, hat er schon über die Energie der Nahrung geschrieben und hat eben ein Gesetz der Nahrungsökonomie formuliert. Das heißt, man sollte von den Nahrungsmitteln immer die Sorten so zusammengesetzt sein, dass sie dem Bedarf des biologischen Systems entsprechen. Nicht nur ein zu wenig, sondern ein zu viel an gewissen Nahrungsstoffen ist hochschädlich.
Ich habe mal aus der ayurvedischen Lehre gehört, dass wenn man zum Beispiel zu viel Fleisch isst, mehr als 40 Gramm Fleisch am Tag, dass der Darm das gar nicht aufspalten kann, sondern das liegt im Darm und fängt an zu verfaulen. Also es gibt dann eigentlich Fuselalkohole, Leichengifte, die da entstehen, nur weil man eben zu viel von diesem Fleisch isst.
Ja, das ist nicht ganz so, sondern wenn man eiweißreiche Nahrung hat, viel tierische Nahrung, dann gibt es eine Veränderung des Mikrobioms, der Darmflora. Kommen sehr viel Firmicutes und viele anaerobe Bakterien, welche Toxine bilden, sogenannte Endotoxine, und die greifen dann die Darmwand an und zerstören die wichtige schützende Schleimschicht des Darmes.
Dann hat man den Leaky Gut, wo heute ja auch eine riesen Volkskrankheit geworden ist, schon wieder der löchrige Darm.
Ja. Mhm. Ja, Leaky Gut-Syndrom, ja, mhm. Genau. Es ist so, dass zum Beispiel Patienten mit Morbus Crohn, ich denke, es ist ziemlich bekannt, was das ist, der Morbus Crohn, diese blutende, schlimme blutende Darmkrankheit, welche in unserer modernen Medizin als unheilbar gilt. In dieser Krankheit, diese Patienten haben vorher regelmäßig sehr viel Fleisch gegessen, bis es dann losging. Und dann stehen eben diese Toxine, und die greifen die Schleimhaut an bis zu den Blutgefäßen und beginnt es zu bluten. Dasselbe ist bei der Colitis ulcerosa. Und man kann diese beiden Krankheiten zuverlässig heilen mit einer eben auf den Patienten individuell abgestimmten veganen pflanzlichen Frischkostdiät unter ärztlicher Kontrolle, welche die Bakterienflora des Darmes korrigiert, und dann hören die Blutungen auf. Bei der Colitis ulcerosa geht es relativ schnell. Wir hatten Heilungen, die schon in 4 Wochen kamen, bei anderen dauert es 1,5 Jahre, sehr verschieden. Und beim Crohn muss man in der Regel 2 Jahre rechnen, bis es ganz ausgeheilt ist. Und die Diät muss nicht durchwegs mit reiner Rohkost sein. Man kann dann auch ein bisschen, ein Drittel noch gekochte pflanzliche Kost dazu nehmen, um diese Krankheiten zu heilen.
Das war jetzt gerade meine nächste Frage, die du mir jetzt gerade so vorbereitet hast. Wir reden immer wieder von Frischkost, wir reden von Rohkost und jetzt von pflanzlicher Kost. Man hört, wenn man die Pflanzen kocht, da geht so viel kaputt. Dann höre ich mal wieder, es gehen nur 14% der Vitamine kaputt. Du befürwortest auch wieder überwiegend die Rohkost. Was ist jetzt da in diesem Dschungel an Informationen richtig?
Ja, also die lebendige Pflanzennahrung, die hat 2 ganz wichtige Vorteile. Das eine ist, dass eben die Pflanzenzellen eine ganz intensive Speicherung und Amplifikation von Photonen macht. Nicht nur Photonen, das sind stehende Lichtwellen aus dem Sonnenlicht, die sie über die Photosynthese bekommen. Und das ist heute diese sehr schön messbar, auch was davon abgestrahlt wird, sowohl am Pflanzengewebe als auch am Menschen. Der Photonengehalt, man kann sich das eigentlich so vorstellen, ist gerade ganz kurz vor dem Tod, da gibt es noch diesen Photonengehalt, diese Lichtstrahlung, und ganz kurz nach dem Tod ist man biochemisch noch praktisch gleich, aber das Licht ist verschwunden aus den Zellen. Es muss so sein, dass eigentlich das Lebensprinzip, die biologische Information des Lebens in diesem intensiven Lichtspeicherung der Zellen vorhanden ist. Es ist eben, wir haben schon in einer früheren Sendung Brigoin erwähnt, dieses sich selbst ordnete System der Zellen. Eigentlich alle komplexen Moleküle, die es gibt auf der Welt, die stammen aus lebendigen Zellen. Die anorganische Natur hat zwar Salzgitter, Metallgitter, aber sonst ist sie sehr einfach. Und es wurde eben nachgewiesen, dass wie in den Zellen eine ganz andere Energie besteht als in der anorganischen Natur, indem eben die Energie ganz weit entfernt ist vom thermodynamischen Gleichgewicht. Das heißt, da ist eine Energie vorhanden, die hochgeordnet ist. Und wenn das sehr stark der Fall ist, dann schlägt das Chaosprinzip plötzlich um in ein ordnetes Kohärenzprinzip nach Ilya Prigoin, welches diese komplexe Ordnung des Lebens schafft. Prigoin hat sehr schön formuliert auch, wir existieren und kommen vorwärts in dem Maße, wie wir fähig sind, aus dem Chaos Ordnung zu schaffen. Das ist ein Satz von ihm aus seiner Nobelpreisrede. Nun, was ist es, was eigentlich die Energie so weit vom thermodynamischen Gleichgewicht entfernt? Das ist die Photonenspeicherung. Man hat gemessen am pflanzlichen Gewebe, dass die Speicherung der Photonen aus der Photosynthese vor allem in der DNA, in der Erbsubstanz, in dieser Doppelspirale nach Watson und Crick passiert. Und zwar ist es 10 hoch 4 mal stärker, ist diese Laseramplifikation, als die besten technischen Laser können. So ist eigentlich jede Zelle ein intensiver Lichtraum. Wir können das nicht sehen, weil es ist ultraviolettes Licht. Und diese ganze biologische Information unseres Lebens ist in diesem Licht gespeichert und wird in dem zarten Bindegewebe in den ganzen Körper geleitet. Dort wird die Information gespeichert und überall hin übertragen.
Aber auch seit den Lehren von Fritz Albert Popp, der Professor bei Biophotonen, ja eigentlich mal erstmal sichtbar gemacht hat, hat man eigentlich nie mehr so richtig was gehört über Biophotonen.
Ja, es gibt schon mehr Forschung. Aber das ist eben wieder eines von den Themen der Biophysik, der neuen Wissenschaft, welches dem medizinischen Paradigma von heute so stark, wenigstens teilweise so stark widerspricht, dass es ein totales Umdenken auslösen würde, wenn man das versteht und integrieren würde. Mhm. Daran verstehen sehr viele Wissenschaftler, Professoren das gar nicht.
Mhm. Die andere Frage, du hast vorhin auch gesagt, wenn ich zum Beispiel eine Brokkolisprosse mache, dann kann ich diese Brokkolisprossen essen und es ist ein Lebensmittel, weil es lebt ja noch. Aber wenn ich den Brokkoli auf dem Feld abschneide und zwei, drei Tage später esse, dann ist ja eigentlich dieser schon tot. Das heißt, diese Energie, diese Biophotonenenergie, die innerhalb des Brokkolis noch ist, wie viel ist denn da noch drin?
Ja, da ist dann nicht mehr viel drin. Nicht wahr? Es wurde auch die Jeder Leser hat eine gewisse Schwelle, die man überschreiten muss mit Energiezufuhr, damit er überhaupt beginnt, rhythmisch zu verstärken. Das wurde auch an den Pflanzengeweben gemessen und das war sehr hoch. Und wir haben eigentlich das Pech, dass wir nicht grün sind. Wir sollten die Photosynthese haben, damit wir eben ständig in diesen Apport haben würden an der Information aus dem Sonnenlicht, dass eben wir ständig über dieser Laserschwelle bleiben und eben die Energie in den Zellen so weit entfernt bleibt vom thermodynamischen Gleichgewicht, dass wir eben das Ordnungsprinzip nach Prigogine weiterhin wirkt und die Ordnung in den Zellen regeneriert und erhalten bleibt.
Du hast das Grün angesprochen, aber meine, der Brokkoli, der schon 3 Tage herumliegt, ist immer noch grün. Das heißt, das Chlorophyll würde ich nach wie vor gut aufnehmen können, aber es ist nicht mehr viel Lebendigkeit, also Licht drin.
Ja, die Photonen sind weg, auch wenn das Chlorophyllmolekül immer noch grün ausschaut.
Aber das nützt mir schon noch was, dieses Chlorophyll, oder?
Das nützt nicht mehr sehr viel, aber etwas schon, weil Chlorophyll ist einer von den sekundären Pflanzenstoffen, wie man sagt. Nicht nur die Pflanzen, die haben Inhaltsstoffe mit pharmakologischer Wirkung, welches die tierische Nahrung nicht hat. Und viele davon haben sicher viele Menschen schon gehört, wie die Carotinoide, die Xanthine, die Polyphenole, Glucosinolate und so weiter. Und Chlorophyll ist auch eines davon und Chlorophyll wirkt krebsschützend. Darum ist ihm noch etwas vorhanden. Hinzu kommt, dass der Brokkoli von ein Kreuzblütler ist. Der hat eben auch Glucosinolate. Und wenn man zum Beispiel Kohlgewächse, wenn man die zerkleinert oder zerhackt, dann werden Enzyme frei, welche eben die auch wieder sekundäre Pflanzen schaffen, erzeugen, welche krebsschützend sind.
Ich glaube, das ist die Myrosinase, wo das Sulforaphander macht, oder?
Ja.
Wo ja in Reagenzgläsern ja schon wunderbar bewiesen ist, ein Tropfen drauf und die Krebszelle ist weg.
Ja.
Nur wie das im biologischen Körper funktioniert, weiß man noch nicht. Da laufen noch Forschungen, aber es kann ja nicht schaden.
Ja, also es gibt viele Forschungen, nicht nur an Tieren, auch an Menschen, welche eben die krebsschützende Wirkung der sekundären Pflanzenstoffe nachweisen. Hier sind die Xanthine ganz wichtig, die Polyphenole und eben sehr viele von diesen sekundären Pflanzenstoffen sind hitzelabil. Nicht alle.
Und, aber die gehen dann kaputt beim Kochen?
Ja, etwa 3/4 davon gehen beim Kochen teilweise oder ganz kaputt. Es sind zu uns manchmal Patienten gekommen, besonders aus Deutschland, welche man geraten hatte, meistens Leute, die chinesisch arbeiten, sie sollten alles garen, sondern nichts mehr roh essen. Und die kamen sehr krank daher, weil sie eben einfach zu wenig aktive sekundäre Pflanzenstoffe hatten und keine Informationsenergie mit der Nahrung. Es ist ja merkwürdig, das Sonnenlicht ist äußerst komplex, nicht nur in seinem Schwingungsmuster. Das Schwingungsmuster wurde in einer Arbeit von König und anderen verglichen mit dem Elektroenzephalogramm des Menschen. Der Alpha-Rhythmus, der Wachrhythmus, hat genau dieselben Schwingungsmuster wie das Sonnenlicht gehabt, was ein Hinweis darauf ist, auf die große Bedeutung des Sonnenlichtes auch für unsere geistige Aktivität. Und das Sonnenlicht hat einen ganz intensiven Informationsgehalt, der auch ständig herunterkommt auf diese Lebewesen auf der ganzen Welt. Man kann sich das vorstellen wie eine Riesensinfonie, die da ständig läuft und die eigentlich Ordnung herunterbringt in die Lebewesen. Wenn Sie eine Sinfonie hören, dann wird das nicht warm, die CD wird nicht warm, aber Sie halten eine intensive Information, geordnete Information an Klängen und an Empfindungen. Und so kann man sich das bildlich vorstellen, wie das Sonnenlicht wirkt auf die Lebewesen und eben über die Photonenspeicherung auf unsere Zellen.
Danke vielmals. Bitte. Sehr spannend. Noch was zurück zu diesem, ich hatte mal kürzlich einen Arzt da, der hat mir zum Beispiel gesagt, hochdosierte Lebensmittel haben eine medizinische Wirkung. Aber da müsste man sie auch als Medikament zulassen. Leider. Also und ja. Das, wenn man es hochdosiert nimmt, es gibt ja so Firmen auch in Holland, die bieten hochdosierte Lebensmittel an, aber das muss man, wie gesagt, dann zulassen als Arzneimittel, weil es ja bewiesen ist, dass hochdosierte Nahrungsmittel eine medizinische Wirkung haben. Das habe ich heute jetzt ja auch gerade von dir so gehört. In dem Sinn die Frage, sollen wir ganz viel, 3/4 von unserer Ernährung auf Rohkost basieren und 1/4 Gemüse kocht? Und müssen wir uns dann jetzt zusammenfassen, keine Sorgen machen über Proteinunterversorgung?
Ja, nicht wahr? Die grünen Pflanzen, die haben schon rund 8% Eiweiß. Und Getreide hat um die 25% Eiweiß. Wir kommen also schnell zu hoch. Man muss eher schauen, dass man nicht zu viel Eiweiß zu sich nimmt. Diese Gefahr besteht nicht. Zu dem anderen Thema, das Sie sagten, wenn man eben, ist natürlich verlockend, wenn man Produkte machen kann, das kann man, wird rentabel. Man kann aber, und das ist vielleicht auch ein Glück, man kann nicht mit Medikamenten die Lebendigkeit der Nahrung und die Harmonie der Nahrung ersetzen. Es müssen eigentlich die Nahrungsstoffe in einem harmonischen Gleichgewicht sein in der Nahrung, das genau dem Bedarf unseres biologischen Systems entspricht. Nach dem Ökonomiegesetz von Birchel Benner hat das schon formuliert. Und die Nahrungsmittel sollen auch möglichst in ihrer Ganzheit belassen werden, weil eben Inhaltsstoffe zum Beispiel von der Aleuronschicht des Weizenkorns ganz anders sind als von anderen Teilen des Weizens. Und wie zum Beispiel bei den Kropfkranken, die man hatte in der Schweiz nun viel hatte, dann in der Gegend, wo die Leute die Äpfel ganz gegessen hatten, haben sie das viel weniger als an anderen Orten, weil es eben in den Kernen der Äpfel Jod gibt. Und so muss man, was nicht toxisch ist, eben möglichst als Ganzheit nehmen. Das ist dann das Thema der Vollwertkost, ein Begriff, den Birchel Benner geprägt hat.
Dieses Wissen, das in dir steckt, ist schon phänomenal. Hast du das irgendwie auch mal noch irgendwie dokumentiert, dass dieses Wissen nicht verloren geht?
Ja, es sind eben diese 26 Bücher, die immer am Stehen sind, zu verschiedenen Krankheitsthemen, ein Buch auch speziell über die Wirkung der lebendigen Pflanzennahrung, die ich daran bin zu schreiben, sind noch nicht alle fertig, damit eben dieses Wissen nicht verloren geht. Mhm. Und diese sind da zugänglich für jedermann, sodass man selber schon sehr viel erfahren und lernen kann und auch praktisch umsetzen kann mit Diätrezepten, um gesund zu werden.
Mhm. Super. Ich danke dir ganz herzlich, dass du diese Aufgabe machst und diese Bücher schreibst. Also teilweise sind sie ja schon da.
Ja.
Ich habe schon einige auch im Markt gesehen,
ja.
Aber noch nicht ganz fertig. He?
Bald die Hälfte sind publiziert und hier kommt eines um das andere in Deutsch und Englisch.
Ja. Ja. Also immer eins mehr. Wir Zuschauerinnen und Zuschauer sind angehalten, für unsere Gesundheit auch selbst die Verantwortung zu übernehmen, etwas zu tun und nicht immer alles zu delegieren. Und der wesentliche Beitrag ist effektiv diese Rohkost, pflanzliche Ordnungsfelder mit Energien, mit Biophotonen versehen, zu uns zu nehmen.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, nicht wahr, der medizinischen Praxis, dass man eben, die Patienten sind heute eigentlich wie unmündig behandelt und sie warten von der Medizin, dass man dann alles noch zusammenflicken kann. Aber im Grunde kann man die Ursachen der Krankheiten nur verhüten und angehen, wenn der Patient eben voll informiert ist und den größeren Beitrag leistet als der Arzt, dann kann man gesund werden.
Herzlichen Dank, lieber Andres. Danke, dass du da bist. Ihnen, liebe geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte euch ganz herzlich Danke sagen fürs Zuschauen. Natürlich bin ich froh darüber, wenn Sie diese Sendung auch über YouTube weit verbreiten, sodass andere Menschen auch hören, wie wichtig und wie entscheidend das eine gute, gesunde Ernährung für ihre eigene Gesundheit ist. Herr Dr. Bircher hat es uns ganz klar erklärt. Biophotonen, Chlorophyll, besten lebendig, ist gut für unsere Gesundheit. Und das wünsche ich Ihnen. Seien Sie gesund, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund. Alles Gute, bis zu einem anderen Mal und auf Wiedersehen miteinander.